Ihr Lieben, ist das nicht ein wunderbarer Sonntagmorgen? Längst nicht so heiß wie das letzte Mal, als wir hier waren und sich alle unter den jetzt nicht mehr existenten Bäumen verkrochen haben. Guter Wechsel zwischen Sonne, die uns wärmt, und einem Wind, der es ein bisschen frisch macht. Einen solchen Sonntag liebe ich. Mein letztes Wochenende hingegen war sehr, sehr voll und voller Emotionen. Nicht nur, dass ich letzten Sonntag nicht nur einmal bei einem Open-Air-Gottesdienst gepredigt habe, sondern wie typischerweise um 9 und um 11 und um 13 Uhr. Nein, ich hatte auch am Samstag eine Trauung. Elli und Carsten haben sich das Ja-Wort gegeben. Wir haben gefeiert. Und dann am Montagmorgen eine Beerdigung. Der Bruder unseres Gemeindemitglieds, Jutta Henriks, wurde beerdigt. Da kamen ziemliche Kontraste zusammen. Nicht das frohe Hochzeitsfest und dann doch eine eher traurige Beerdigung. Was würdest du sagen, was ist besser? Zu einem Fest zu gehen oder zu einer Beerdigung? In unserer Predigtserie durch das alttestamentliche Buch Prediger kommen wir heute zu Kapitel 7. Und gleich am Anfang von Kapitel 7 beantwortet der Prediger diese Frage auf eine für uns sicherlich erstmal sehr überraschende Weise. In Vers 2 heißt es dort: Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Und dann in Vers 4 fährt er fort und sagt, der Weise geht dorthin, wo man trauert. Und darüber lohnt es sich ein wenig nachzudenken. Und wir werden im Fortgang des Kapitels sehen, dass der Prediger tatsächlich auch noch andere Bereiche aufgreift und zeigt, wie ein wirklich weises Leben aussieht und was andererseits nicht so weise ist. Er nimmt uns quasi mit auf dem Weg, sodass wir durch seine Erkundung von Weisheit selber Weisheit erlangen können. Die Kernaussage, die sich aus diesem Text ergibt, ist das, was ich auch zu den vier Punkten der Predigt gemacht habe, die ihr in dem Gottesdienstblatt, das ihr hoffentlich erhalten habt, nachlesen könnt. Da habe ich jeweils nur einen Vers zu abdrucken lassen, weil wir ein ganzes Kapitel betrachten, das findet da keinen Platz. Und das wird auch zu viel für den heutigen Tag, wenn wir jeden einzelnen Aspekt bedenken. Aber diese vier Aspekte wollen wir bedenken. Nämlich erstens, bedenke den Tod. Zweitens, strebe nach Weisheit. Und drittens, nimm aus Gottes Hand, was er dir gibt in dieser gefallenen Welt. Das ist der vierte Punkt. Ja? Also bedenke den Tod, strebe nach Weisheit, nimm aus Gottes Hand, was er dir gibt in dieser gefallenen Welt. Und wenn wir den Text dann so betrachtet haben, dann ergibt sich daraus eine ganz einfache Kernbotschaft, die der Titel dieser Predigt ist, nämlich sei weise und lebe. Und bevor wir darüber weiter nachdenken, möchte ich nochmal mit uns beten und Gott bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Großer Gott, das ist unser Gebet, dass du uns hilfst, auch inmitten dieser Atmosphäre uns auf dich zu konzentrieren, den Schöpfer aller dieser Dinge. Dass wir deine Stimme hören und dass wir sie nicht nur hören, sondern dass wir sie verstehen und dann auch danach leben. Also hilf mir, deinem Wort Stimme zu geben und nicht zu sagen, was du nicht sagen willst, sondern das zu sagen, was du uns heute zu sagen hast. Das erbitten wir durch Jesus Christus. Amen. Unser Predigtext beginnt damit, dass der Prediger uns dazu aufruft, den Tod zu bedenken. Lese uns die ersten vier Verse aus Prediger Kapitel 7. Da heißt es, ein guter Ruf ist mehr wert als ein kostbares Parfüm. Heißt es, und ich sage, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Geh lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Denn im Trauerhaus wird man daran erinnert, dass der Tod auf jeden Menschen wartet. Wer noch lebt, sollte sich dies zu Herzen nehmen. Kummer ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Der Weise geht dorthin, wo man trauert. Aber der Unverständige hat nichts anderes im Sinn, als sich zu vergnügen. Ja, hier wird also betont, dass bestimmte Dinge besser sind als andere Dinge. Das wirft die Frage auf, worauf sich das besser bezieht. Nicht, wenn besser sich darauf bezieht, wo wir mehr Spaß haben, dann macht das keinen Sinn, was ich gerade gelesen habe. Dann gehen wir zur Party. Dann gehen wir nicht zur Beerdigung. Aber der Prediger hat offensichtlich etwas anderes im Sinn. Ja, er denkt hier über die Frage nach, die unmittelbar vor diesem Predigtext, ganz am Ende von Kapitel 6, gestellt wurde. Da sagt er, wer weiß denn, was für den Menschen gut ist oder nützlich ist in seinem kurzen und vergeblichen Leben, der schnell wie ein Schatten vorbeieilt. Was ist nützlich für unser Leben? Und er sagt, bei der Beerdigung, bei einer Beerdigung über die Endlichkeit unseres Lebens nachzudenken, das ist nützlicher, das ist besser, als einfach nur Spaß zu haben. Um nicht falsch verstanden zu werden, der Prediger ist nicht gegen Spaß. Der Prediger sagt, es ist gut, wenn wir Freude haben. Das dürfen, ja, das sollen wir genießen. In Vers 14 sagt er zum Beispiel, wenn es dir gut geht, dann freu dich über dein Glück. Also Christen müssen nicht immer traurig aussehen. Wir haben jeden Grund, dankbar zu sein für all das Gute, was Gott uns gibt. Es geht dem Prediger nicht darum, uns den Spaß zu verderben oder sagen, lasst uns mal möglichst nicht freuen. Nein, nein, Freude ist etwas Gutes. Das dürfen wir aus Gottes Hand nehmen. Aber sich darüber im Klaren zu sein, dass alle Freude und das ganze Leben endlich ist, und dass wir auch nicht wissen, wann der Tod kommt, das ist für unser Leben nützlicher. Denn wenn wir unseren Tod bedenken, werden wir anders leben. Deswegen ist es sinnvoll, das Leben vom Ende her zu denken. So wie Psalm 90, Vers 12, das mit sehr bekannten Worten sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Diese Lektion, das Bedenken, dass wir sterben müssen, diese Lektion, die lernen wir da, wo wir dem Tod ins Gesicht starren. Da, wo gestorben wird. Und ihr Lieben, diese Lektion, die brauchen wir heute mehr denn je. Denn wir haben den Tod aus dem Leben verbannt. Menschen sterben heute oft nicht mehr zu Hause, inmitten von Menschen. Sie sterben oft im Verborgenen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, im Hospiz. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen mit dem sehr provokanten Titel Remembering Death. Ja, denk an den Tod, erinnere den Tod. In diesem Buch betont der Prediger unter anderem, dass vor 100 Jahren ist normal war, für 10-Jährige schon mal einen Toten gesehen zu haben. Während sie andererseits in dem gleichen Alter ziemlich sicher noch nie eine Person des anderen Geschlechts nackt gesehen hätten. Und der Autor sagt, heute ist es genau andersherum. Ich weiß von Pastorenkollegen, die nicht, weil sie das nicht wollen, sondern weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, dass sie trotz jahrelangen Dienstes noch nie einen Toten gesehen haben. Weil der Tod so weit weg ist, dass man selbst als Pastor manchmal nicht mehr rankommt. Wir wollen dem Tod so gut wie möglich aus dem Wege gehen in unserer Gesellschaft. Wir verdrängen den Tod. Aber das gelingt uns bestenfalls bis zu dem Tag, an dem er uns einholt. Mich hat der Tod in gewisser Weise sehr früh eingeholt. Ich war ungefähr 10 Jahre alt, als in meiner E-Jugend-Fußballmannschaft auf einmal ein Mitspieler schwer erkrankte. Ich hörte dass er einen Gehirntumor habe. Ich konnte das nicht einordnen. Er war einfach nicht mehr da. Nach einiger Zeit tauchte er mal wieder bei einem Spiel auf als Zuschauer. Dennis hatte plötzlich keine Haare mehr. Dafür hatte sein Vater einen Bart und ein, ich werde das nie vergessen, schrecklich trauriges Gesicht. Kurze Zeit später war Dennis tot. Meine Mutter nahm mich mit zur Beerdigung. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Mir wurde plötzlich klar, dass das Leben viel früher enden kann, als ich das bisher für möglich gehalten habe. Liebe Kinder und Teens, es ist so gut, dass ihr heute hier seid, dass ihr in diesem Gottesdienst seid und diese harten, aber wichtigen Worte hört. Denn wir Erwachsenen halten den Tod oft fern von euch. Aber es ist gut und richtig, darüber nachzudenken, denn eines Tages werden wir alle sterben und wir wissen nicht, wann dieser Tag kommen wird. Es ist gut und richtig, sich dieser Realität zu stellen. Darum, egal wer du bist, egal wie alt du bist, bedenke den Tod. In dem Vers 4 lehrt der Prediger etwas provokant: Das Herz des Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Lass mich dich fragen: Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Das Herz der Weisen ist da, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut? Frag dich anders. Wo denkst du tiefer über das Leben nach? Bei einer Beerdigung oder auf einem Fest? Und wo ist es wahrscheinlicher, dass du töricht bist, dass du dumme Dinge tust? Bei einer Beerdigung oder bei einem Fest? Ihr Lieben, lasst uns die Feste feiern, wie sie fallen, aber lasst uns gleichzeitig den Tod bedenken, damit wir weise werden fürs Leben. Das ist das Erste, was der Prediger uns vermitteln will. Ab Vers 5 ruft der Prediger dann durch einige Sprichwörter dazu auf, nach Weisheit zu streben. Aber was genau ist das eigentlich? Was ist Weisheit? Nun, ich habe Google gefragt. Das ist wahrscheinlich nicht besonders weise. Aber die Antwort, die Google mir gegeben hat, die fand ich tatsächlich recht hilfreich. Google sagt, Weisheit geht weit über reines Faktenwissen hinaus und verbindet Verstand, Lebenserfahrung und Urteilsvermögen. Ein weiser Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er dieses Wissen nutzt, um in schwierigen Situationen besonnen, gerecht und lösungsorientiert zu handeln. Soweit Google. Biblische Weisheit bedenkt aber noch einen weiteren Aspekt und beginnt wirklich damit. Biblische Weisheit beginnt nämlich immer mit der Furcht des Herrn. Das lesen wir in der Bibel an verschiedenen Stellen. Gerade in der biblischen Weisheitsliteratur lesen wir immer wieder, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Das heißt, anzuerkennen, dass wir Menschen sind und Gott Gott ist und dass Gott heilig ist und vollkommen gut und vollkommen gerecht und dass wir Menschen sind, die vor diesem Gott eigentlich nicht bestehen können. Und deswegen ist es richtig und angemessen, wenn wir durchs Leben gehen, auf diesen Gott zu schauen und eine angemessene Ehrfurcht vor ihm zu haben, einen Respekt vor ihm zu haben, ihn anzuerkennen als den ganz anderen. Das ist Weisheit. Also im Anbetracht Gottes, mit angemessener Gottesfurcht, dann dieses Wissen zu verbinden mit Faktenwissen und Verstand und Lebenserfahrung und Urteilsvermögen. So zeichnet sich dann der Mensch mit biblischer Weisheit dadurch aus, dass er dieses Wissen nutzt, um im ganzen Leben besonnen, gerecht und lösungsorientiert zu handeln. Das ist die Weisheit, die der Prediger im Blick hat. Über diese Weisheit sagt er in den Versen 11 und 12,
Weisheit ist so wertvoll wie ein reiches Erbe. Sie ist für jeden Menschen auf dieser Welt ein Gewinn. Sie bietet so viel Sicherheit wie Geld. Ja, sie schenkt sogar noch mehr. Wer die Weisheit besitzt, den erhält sie am Leben. Und dann nochmal in Vers 19. Weisheit beschützt einen Menschen mehr, als 10 Machthaber in einer Stadt ihm helfen können. Weisheit ist besser als Reichtum. Weisheit ist besser als große Macht. Kannst du dem zustimmen? Erkennst du, dass Weisheit nicht einfach nur ein kleines, nettes Extra ist? Verstehst du, dass Weisheit wirklich groß und bedeutend ist? Ist dir klar, dass auch der größte Reichtum und die größte Macht nichts wert sind, wenn du damit nicht weise, sondern dumm umgehst? Törichte Menschen können mit all den anderen Dingen nichts anfangen, aber wer weise ist, der findet seinen Weg durchs Leben. Strebe nach Weisheit. Erkenne dabei gleichzeitig in aller Demut, dass du sie nicht vollends erlangen wirst. Hier ist niemand, der sagen kann, ich bin vollkommen weise, ich bin angekommen, ich habe es alles. Der Prediger sagt das ganz offen. In Vers 23, ich dachte, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Er erkannte, sein Streben nach Weisheit kann nie aufhören. Er erkennt an, er wird niemals ganz ankommen. Aber er gibt nicht auf, denn er weiß, Weisheit ist besser als Reichtum. Weisheit ist besser als große Macht. Wer Weisheit besitzt, den erhält sie am Leben. Also bedenke den Tod, strebe nach Weisheit und dann drittens, nimm aus Gottes Hand, was er dir gibt. Das ist die dritte große Lektion, die uns unser Predigttext lehrt. So lesen wir in den Versen 13 und 14. Halte dir vor Augen, was Gott tut. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wenn es dir gut geht, dann freu dich über dein Glück. Und wenn es dir schlecht geht, dann bedenke, Gott schickt dir beides. Und du weißt nie, was die Zukunft bringen wird. Ja, der Prediger lehrt uns, Gott ist uns bei weitem überlegen. Was er tut, das können wir nicht einfach rückgängig machen. Ja, was er gekrümmt hat, das können wir nicht wieder gerade machen. Und was er in Zukunft tun wird, das wissen wir nicht. Deshalb macht es keinen Sinn, gegen Gott anzukämpfen. Nein, wir sollten nehmen, was Gott uns gibt. Von Gott kommt das Gute und wir erkennen, dass auch das Schlechte letztendlich aus seiner Hand kommt. Weise Menschen erkennen das an. Manche Menschen meinen, sie brauchen Gott nicht. Sie meinen, sie schaffen das alles schon selber. Sie können alles, sie haben alles im Griff. Gott ist eine Krücke für die Armen und Schwachen. Gut, dass sie Gott haben. Ich brauche Gott nicht. Ich schaffe, was ich mir vornehme. So ein Mensch war der 16-jährige Hermann Heinrich Grave. Hermann Heinrich Grave war ein begabter Turner, aber an einem Tag, da scheiterte er in einer besonders schwierigen Turnübung, von der er dachte, er müsse sie schaffen. Und er probierte es immer und immer wieder. Und er scheiterte immer und immer wieder. Er war frustriert. Dann ging er nach Hause und sein guter Freund ging mit ihm. Und sein guter Freund wollte ihn trösten, versuchte ihn zu ermutigen und sagte, das ist doch nicht so schlimm, man schafft halt nicht alles. Und Grave widersprach ihm. Ich kann alles, was ich mir vornehme. Darauf sein Freund, kannst du nicht. Darauf Grave, sagt wer? Sein Freund, Gott. Das ging Grave durch Mark und Bein. Er ging nach Hause und sagte, das will ich prüfen. Und er öffnete seine Bibel. Und er las in der Bibel. Und er erkannte, Gott hat Macht über alle Dinge. Und er hat diese Macht. Und so wurde aus Grave ein Christ, ein engagierter Christ. Er wurde Diakon in der evangelischen Landeskirche. Und als die Kirche dann die Kirchensteuer einführte, die er für eine unevangelische Zwangsabgabe hielt, gründete er die erste freie evangelische Gemeinde Deutschlands, der wir heute gehören dürfen. Grave hatte erkannt, dass er eben nicht alles kann. Und dass selbst das Gute, was er kann, von Gott kommt und er kein Recht darauf hat, dass Gott es ihm immer gibt. Also wer weise ist, der nimmt das Gute demütig und dankbar aus Gottes Hand. Und wer weise ist, der weiß, dass auch das Schlechte nur dann geschehen kann, wenn Gott es zulässt. Manche Menschen meinen, Gott in Schutz nehmen zu müssen, wenn schlimme Dinge passieren. Das kam nicht von Gott. So als wenn Gott das nicht im Griff hätte, das ist ihm entglitten. Da ist jetzt was passiert, aber Gott wollte das eigentlich nicht. Diese Entschuldigung funktioniert nicht. Was wäre das für ein armseliger und schwächlicher Gott, der neben dem Guten nicht auch das Schlechte im Griff hätte? Nein, Gott sei Dank ist Gott der Herr über alle Dinge. Nichts ist außerhalb seiner Kontrolle. Nichts kann geschehen, wenn er es nicht erlaubt. Gott ist nicht der Verursacher schlimmer Dinge, aber er lässt sie zu. Und so dürfen wir auch diese Dinge aus seiner Hand nehmen, aber wir müssen eben nicht kapitulieren. So als wenn man da eben nichts machen kann. Nein, gerade weil Gott Macht hat über das Gute wie das Schlechte, können wir die Dinge, die er uns gibt, annehmen, aber dann darüber auch mit ihm ins Gespräch kommen. Wir dürfen zu ihm rufen und gewiss sein, dass er auch das Schlechte verändern kann. Wir können das Krumme nicht gerade machen, aber Gott kann. Er kann Wunder tun. Er kann heilen, er kann helfen. Nichts ist ihm zu groß, nichts ist außerhalb seiner Kontrolle. Wichtig, dass wir das erkennen. Dann können wir getrost aus Gottes Hand nehmen, was er uns gibt. Aber warum, wenn Gott so mächtig ist und wenn Gott gut ist, warum gibt es in dieser Welt denn überhaupt Schlechtes? Warum gibt es so viele Leiden und Nöte? Das ist der vierte Punkt, über den wir nachdenken wollen. Es gibt viel Leid in dieser Welt, weil diese Welt eine gefallene Welt ist. Diese Welt ist nicht mehr das, was sie mal war. Und wir Menschen sind nicht mehr, was wir mal waren. Genau das bringt der Prediger in Vers 29 zum Ausdruck. Gott hat die Menschen aufrichtig und wahrhaftig geschaffen. Jetzt aber sind sie falsch und berechnet. Ja, was der Prediger beschreibt, ist das, was man in der Theologie den Sündenfall und seine Auswirkungen nennt. Vor dem Sündenfall, nachdem Gott alles geschaffen hatte, war alles sehr, sehr gut. Gott hat die Menschen aufrichtig und wahrhaftig geschaffen. Es gab kein Leid, es gab keine Schmerzen, es gab keine Not, es gab nichts Schlimmes. Gott gab den Menschen damals nur gute Dinge, die sie genießen durften. Und er warnte sie vor dem, was ihnen schaden würde. Deswegen sagte er, sie sollten nicht essen von einem bestimmten Baum. Sie durften alles andere haben. Gott gab ihnen paradiesische Umstände. Er gab ihm alles, wonach das Herz sich sehnte. Und er sagte, aber an diesem einen Baum, da ist Frucht, die tut euch nicht gut. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Doch die ersten Menschen taten das eigentlich Unvorstellbare. Sie ließen sich verführen und glaubten Gott nicht. Sie handelten nicht nach dem, was Gott sagte. Eigentlich unbegreiflich. Und doch ist es genau das, was wir alle auch tun. Wer von uns fragt immer danach, was Gott will? Und wer tut immer das, was Gott sagt? Was Gott sagt, ist weise und gut und zu unserem Besten. Aber wir hören oft nicht auf ihn. Wir machen uns unsere eigenen Gedanken, wir gehen unsere eigenen Wege. Und so taten das eben auch unsere ersten Eltern. Sie waren nicht gottesfürchtig, sie waren nicht weise. Sie aßen von der Frucht. Und die Konsequenz war, dass sie Gottes herrliche Gegenwart, den Raum, wo alles gut war, verlassen mussten, weil sie selber nicht mehr gut waren. Seit dieser Zeit leben die Menschen in einer Welt voller Not und Leid. Und seit dieser Zeit regiert der Tod über die Menschen. Ihr Lieben, wir tun gut daran, den Tod zu bedenken, nach Weisheit zu streben, aus Gottes Hand zu nehmen, was er uns gibt, in dieser gefallenen Welt. In dieser Welt macht das Sinn. Aber mal ganz ehrlich, so richtig hoffnungsvoll ist das nicht, oder? Doch Gott hat in seiner Gnade einen Ausweg geschaffen, den gerade die erkennen, die tun, wozu ich uns gerade aufgerufen habe. Die, die das Problem des Todes ernst nehmen. Die, die in Gottesfurcht nach Weisheit streben und dann aus Gottes Hand nehmen, was er uns gibt, werden gerade damit dem Tod und dieser gefallenen Welt entkommen können. Sie werden gerettet heraus aus all diesen Nöten und Einschränkungen. Dazu sandte Gott seinen Sohn. Er allein war vollkommen weise, vollkommen gut und vollkommen gerecht. Er tat in allen Dingen den Willen seines himmlischen Vaters. Das ist wahre Weisheit. Alles, was die Bibel uns sagt, in diesem Kapitel und in der ganzen, Rest der Bibel über Weisheit, das verkörperte Jesus in Perfektion. Als der eine vollkommen gerecht und vollkommen weise, hätte er nicht sterben müssen. Wie wir in Vers 12 bedacht haben, der Weise erhält das Leben dem, der sie hat. Aber Jesus war gekommen, um zu sterben. Er, der eine, der nicht hätte sterben müssen, starb für uns. So wie er angekündigt hatte, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er kam, um uns frei zu kaufen von dem gerechten Gericht, was wir verdient hätten, weil wir Gott immer wieder ignorieren. Er nahm die gerechte Strafe, die wir verdient hätten, auf sich, sodass, wenn wir uns ihm zuwenden, wir bei ihm Vergebung und Annahme finden können. Und dann überwand er den Tod und zeigte, dass er das Problem des Todes überwinden kann. Denn er ist der Herr über alle Dinge. Und so lädt er uns ein, uns ihm ganz anzuvertrauen. Zu ihm zu kommen. Von seiner Weisheit zu empfangen. Den Lohn seiner Gerechtigkeit zu ernten. Deswegen sei weise und lebe. Erkenne, dass bei Gott Hoffnung ist. Dass bei Gott Leben ist, dass bei Gott wahre und ewige Freude zu finden ist, dass alles, wonach sich dein Herz sehnt, nicht zu finden ist bei den Festen dieser Welt, sondern bei dem Gott, der uns einlädt, alle, die ihm sich anvertrauen, einlädt, eines Tages zu kommen, zu einem großen Fest, wenn er wiederkommt. Dann wird das Hochzeitsfest des Lammes gefeiert. Dann ist der große Tag gekommen, wo ein Fest beginnt, das nicht mehr endet. Eine Freude, die nicht irgendwann wieder aufhört. Also wer wahrhaft weise ist, der bedenkt den Tod. Der denkt daran, dass er eines Tages sterben wird. Wer wahrhaft weise ist, der erkennt an, dass er von sich aus nicht weise und gerecht genug ist, um aus eigener Kraft vor diesem heiligen und gerechten Richter bestehen zu können. Wer wahrhaft weise ist, flieht deshalb zu dem, der uns aus dieser oft so ungerechten Welt und aus unserem eigenen ungerechten Leben retten kann. Wer wahrhaft weise ist, kommt im Glauben zu Jesus, der allein Macht über den Tod hat. Ja, wer wahrhaft weise ist, der vertraut sich ihm an mit seinem ganzen Leben, sodass der Tod eben nicht das Ende, sondern der Anfang eines viel besseren Lebens ist. Eines Lebens in einer nicht mehr ungerechten Welt, sondern in einer Welt, die gekennzeichnet ist von Herrlichkeit, von Freude, von Erfüllung, von Liebe. Bist du wahrhaft weise? Erkennst du, wie sehr du den einen wahren Retter brauchst? Jesus Christus ist dieser Retter, durch den Gott in die Welt gekommen ist. Wenn du heute hier bist und du ihn bisher noch nicht als deinen Retter und Herrn kennst, dann möchte ich dich herzlich einladen, ihn kennenzulernen. Schön, dass du hier bist, und ich hoffe, dass diese Worte aus Gottes Wort dir helfen zu erkennen, dass Gott wahrhaft weise ist. Komm mit uns ins Gespräch heute im Laufe des weiteren Tages. Viele von uns werden weiter hier sein. Oder komm demnächst in die Mozartstraße 12 am Goetheplatz in unser Gemeindehaus. Komm zu den Gottesdiensten oder komm zum Christsein-Entdecken-Kurs. Auf dem Gottesdienstblatt, von dem wir die Lieder gesungen haben, ist auf der Rückseite eine Einladung dazu. Samt QR-Code kann man nachlesen, wozu Christ sein und wie. Ab 1. Juli wollen wir darüber nachdenken und jeder ist herzlich eingeladen. Auch du Gemeindemitglied bist herzlich eingeladen, wenn du sagst, ich will das für mich nochmal besser verstehen. Oder wenn du sagst, ich habe einen Kollegen, ich habe einen Freund, ich habe jemand in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, der das verstehen sollte, lad sie ein, komm mit, sei dabei. Lieber Christ, höre, an was dich der Prediger heute erinnert. Bedenke den Tod. Strebe nach Weisheit. Nimm aus Gottes Hand, was er dir gibt in dieser gefallenen Welt. Und nimm Jesus an, und geh mit ihm, sodass du im Vertrauen auf ihn den Tod nicht mehr fürchten musst, sondern in seiner Weisheit hier schon ein weises und gutes Leben leben kannst und dann für alle Ewigkeit beim Herrn sein darfst. Dafür bete ich. Großer Gott, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort zeigst, wer du bist und wer wir sind. Danke, dass du uns in deinem Wort nicht etwas vorspielst, sondern die Dinge beim Namen nennst. Danke, dass die Bibel voller Weisheit ist. Danke, dass sie uns lehrt, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Danke, dass sie uns Weisheit lehrt. Danke, dass sie uns dich zeigt als den allmächtigen Gott. Und danke, dass wir darin lesen dürfen, dass du der Gott bist, der uns gegeben hat, was uns retten kann, heraus aus dieser gefallenen Welt. So stärke unseren Glauben und hilf uns, auf dich zu schauen und dir zu vertrauen und für dich zu leben. Herr, dein Name sei erhöht. Amen.